Claudia hat schon gesagt, was meine Arbeitskontexte sind. Derzeit wird die meiste Zeit meines Tages davon beansprucht, dass ich mich mit der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg versuche, im Bereich der Lehre und Qualität, das sind meine Ressorts, meine Verantwortlichkeiten, weiterzuentwickeln habe aber auch viel, wie sie schon auch anklingen hat lassen, in internationalen Projekten gearbeitet. Ein Produkt dieser internationalen Projekte ist die Europäische Stiftung für Qualität im E-Learning. Ich glaube, ich brauche das Mikrofon nicht unbedingt, oder? Das klingt sehr dumpf. Für die Aufzeichnung, gut, okay. Für Qualität im E-Learning, die ist in Brüssel und Madrid basiert. Und da bin ich derzeit der Präsident, genau. Und das meiste, was ich Ihnen heute zeigen möchte, geht tatsächlich aus der Arbeit der Foundation hervor. Und daher sind die Folien auch alle in Englisch. Das ist also die erste Herausforderung für Sie, die Sie meistern müssen. Und ich habe dem Vortrag einen Zuschnitt gegeben, als ersten Vortrag hier in diesem Fachforum, wo ich im Grunde genommen versuche, mal von so einer 10.000 Meter Perspektive anzufangen und mich dann auf zwei Details am Ende zu fokussieren, und habe den gesamten Rechtsbereich komplett außen vor gelassen, denn dazu gibt es ja noch einen spezifischen Vortrag dann. Zunächst mal, was ist unser Kontext? Der Kontext, in dem wir uns bewegen, ist der Kontext, in dem Universitäten zunehmend mehr mit Technologieeinsatz konfrontiert werden. Und es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, Technologien ändern alles, was wir heute tun, nicht nur in der Universität, nicht nur beim Studieren oder beim Lehren, sondern auch, wenn wir Bücher kaufen, Flugtickets buchen, Freunde finden, wo auch immer. Wir haben es zu tun mit neuen und anderen Formen von Kommunikation und Kollaboration. Ich bin in diesem Semester dabei, eine neue Vorlesung bei uns an der Hochschule einzuführen, und mit den Lehrenden, mit denen wir das zusammen machen, gab es einmal ein kleines Kaffeepausengespräch. Die haben gesagt, wissen Sie, was ihr das? Also an unserer Hochschule, da halten es die Studierenden nicht aus, 45 Minuten ohne mit Facebook verbunden zu sein, über die Runden zu kommen. Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen ist. Auf jeden Fall ist das die Erfahrung, die wir haben. Das heißt, es gibt nicht nur neue Formen der Technologie oder der Kommunikation und auch der Zusammenarbeit, sondern offenbar auch sehr attraktive Formen, die quasi schon eine Sogwirkung entfalten. Wir können viele Dinge auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen darstellen über Technologien. Wir haben mittlerweile Werkzeuge, die sehr, sehr einfach gestaltet sind, um auch Webseiten zu kreieren, beispielsweise um Lernergebnisse online zu präsentieren, anderen online zu präsentieren. Und das Ganze sieht so aus, als hätten wir es zu tun mit einer hohen Komplexität, die auch für das Lehrgeschäft oftmals gar nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, ob Sie das Google Glasses Projekt kennen. Das wollte ich einmal, wenn es klappt zumindest, kurz mal zeigen, um auch ein bisschen einzuführen, was heutzutage im Bereich von Technologieentwicklung eigentlich angedacht ist. Ich weiß nicht, warum wir keinen Ton haben. Gut, ist hier alles verbunden, angeschlossen. Komplexer, ich habe es ja gerade gesagt. Gut, machen wir es wieder auf die alte.
Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? sure?
This truck's really good.
Hey, just a second.
Cool. Good to see you again.
Thanks, man.
Stop the plane, Tom Cut City.
See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop.
Hi, what's up?
Hey.
Hey.
You want to say something cool?
Yeah, sure. Is that a ukulele?
Yep. Okay, here goes.
That's beautiful.
Also, wer kennt dieses Video? Gut, das sind viele, sehr schön. Damit haben wir es zu tun, zukünftig, wenn wir darüber nachdenken, wie Technologien auch die Informationsweitergabe, Aufnahme verändern. Sicher in der Uni Frankfurt oder an der Dualen Hochschule, noch nicht im nächsten Jahr, aber wahrscheinlich in absehbarer Zukunft werden wir auf die eine oder andere Art und Weise in diese Richtung weiterdenken müssen. Es geht dabei vielfach auch darum, dass man sich überlegt, wie man Technologien eigentlich einsetzen kann für die Lehre. Und dabei ist es so, dass wir einen Trend eigentlich bemerken können, wo wir sehen, dass wir von einer Distributionslogik oder Lernlogistik-Auffassung im Technologiebereich wegkommen, in Klammern sollten, hin zu einer Auffassung, in der Technologie eingesetzt wird, um Kommunikation zu ermöglichen und Kollaboration zu ermöglichen zwischen Studierenden. Also wenn man das technologisch betrachtet, soll sozusagen zukünftig weniger das PDF auf die Lernplattform hochgeladen werden und mehr überlegt werden, wie können wir Wikis benutzen beispielsweise, um Studierende in einen Zusammenhang zu bringen, wo sie dann zusammen einen Text entwickeln zusammen, oder wo sie kritische Einschätzungen in Weblogs schreiben und gegenseitig kommentieren. Es geht dabei darum, dass man sozusagen auch im Technologiebereich, was wir eigentlich für den sag ich mal, Präsenzlehrbereich schon lange diskutieren, dass wir wegkommen von einem Verständnis einer transmissiven Lehre hin zu einem Verständnis von einer aktivierenden, von einer reflektierten und von einem kooperationsorientierten Lernen. Technologien stehen viele zur Verfügung. Einige sind hier aufgeführt, einige derjenigen, die verwendet werden, von Universitäten auch. Und natürlich ist es so, dass wir, wenn wir über solche Technologien sehr, sehr modern und sehr, sehr progressiv nachdenken, auch sagen müssen, dass eine bestimmte Art von Kompetenz der Nutzung notwendig ist. Es gibt ja schon seit Barke, sondern sozusagen auch schon vorher immer die Überlegung, was eigentlich alles umfasst sein muss von Medienkompetenz, von der Fähigkeit, mit Medien umzugehen. Früher sozusagen ging es eben nicht nur darum, dass man einen Videorekorder programmiert, sondern auch, dass man das Wissen darüber hat, wie eigentlich die Fernsehmedien beispielsweise die Agenda der politischen Diskussion beeinflussen können. Ist auch ein Element von Medienkompetenz. Und so muss man natürlich auch anfangen nachzudenken darüber, wie muss man kompetent mit neuen Medien umgehen, mit sehr, sehr modernen Medien umgehen. Und dabei ist es so, dass wir immer umfassendere Medienkompetenzmodelle jetzt erkennen können, die entwickelt werden, die eben ganz klar die soziale Austausch- und Zusammenarbeitspraxis mit einbeziehen in eine Anforderung an Studierende in Hochschulen mit Medien zu lernen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr umfassende Anforderung, bei der wir sicher teilweise auch unsere Studierenden mit begleiten müssen oder unsere Schülerinnen und Schüler mit begleiten müssen. Es gibt einige Publikationen, die vielleicht Ihnen auch bekannt sind. Sicher könnte da jeder jetzt ein bisschen zu beitragen, nicht nur Bücher, sondern auch viele Artikel, die geschrieben werden, in denen es einfach darum geht zu sagen, wir sollten und müssten unser Nachdenken über Lernen und Lehren verändern, wenn Technologie immer und fortwährend anwesend ist. wenn wir weniger transmissives Lernverständnis, weder reproduktives Lernverständnis einsetzen wollen, sondern mehr produktives Erarbeiten, Problemlösen in realen sozialen Kontexten zum Thema machen sollen. Und dabei, jetzt kommen wir sozusagen langsam auch auf das Thema des Tages, ist es natürlich so, dass man sich heutzutage immer wieder die Frage stellen muss, hat eigentlich eine Vorlesung noch ihren Sinn, wenn doch vieles von dem, was dort vorgelesen wird, per Mausklick auch im Internet verfügbar ist? Beziehungsweise was für einen Sinn hat sie eigentlich? Ich komme gerade aus einem Workshop mit 15 afrikanischen Professorinnen und Professoren, den wir gerade durchführen in Stuttgart. Und da haben wir gerade gestern darüber diskutiert, die alle haben sozusagen ihre Vorlesung online in Moodle, in einem Moodle-Kurs sozusagen entwickelt und produziert und hinterlegt und machen jetzt Erfahrungen damit. Und ein Diskussionsbeitrag, der gestern kam, der hat mich wirklich bestärkt sozusagen, dass unsere Arbeit da eine wichtige und gute ist. Denn eine Teilnehmerin hat gesagt, also was ich gemerkt habe ist, wenn ich meine ganzen Vorlesungsmaterialien zur Verfügung stelle, dann verändert sich eigentlich die Interaktion sehr, sehr stark im Seminarraum, wenn ich mich mit meinen Studierenden treffe, denn die wissen sozusagen potenziell schon alles. Und wenn ich das Gleiche, was ich im Internet stehen habe, nochmal vorlese, dann führt das zu hohen sozusagen Demotivationseffekten an der Stelle. Und das heißt für mich, so sagt die Kollegin, dass ich im Grunde genommen wie so ein Journalist arbeite, der sich überlegt, was sind eigentlich die Highlights von dem, was ich diese Woche in der Vorlesung mitteilen möchte. Und ich glaube, diesen Veränderungsprozess, den haben wir vielleicht intellektuell schon in vielen Fällen vollzogen, aber oftmals eben noch nicht in unserer tatsächlichen Hochschulpraxis. Dabei geht es eben genau darum, dass man sich überlegt, Medien einzusetzen, heißt nicht automatisch auch innovative pädagogische Modelle zu benutzen, sondern das sind zwei verschiedene Dinge, die sozusagen durchaus auch getrennt voneinander betrachtet werden können. Man kann auch Medien mit durchaus sehr, sehr traditionellen pädagogischen Modellen einsetzen und man kann auch sehr, sehr progressive pädagogische Methoden ohne Medieneinsatz sozusagen zum Thema machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das auch auseinanderzuhalten, denn oftmals führen wir in dieser Debatte um neue Medien gleichzeitig versteckt auch eine Debatte um Lehrreform und Lernreform. Und von meinem eigenen Arbeiten in unterschiedlichen Kontexten weiß ich, dass wenn man es nicht explizit auch sagt, was das Ziel ist und wenn man sozusagen so tut, als würde durch den Einsatz von neuen Medien gleich mittransportiert, dass sich auch der Lehrkontext ändert, dass sich auch die pädagogischen Modelle, die man einsetzt, ändern, dann kommt man nicht viel weiter, denn man sozusagen überrennt gewissermaßen diejenigen, die da noch Fragen haben an der Stelle. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu sagen, auch als Hochschule, als Department, als sozusagen Einheit, Lehreinheit, Kollegen, Kollegium, wo wollen wir eigentlich hin und wo stehen wir eigentlich gerade an der Stelle? David Wiley, ein ganz bekannter US-amerikanischer Promoteur der Open-Bewegung, der Open Educational Resource-Bewegung, einer derjenigen, die ganz, ganz am Anfang mit dabei waren, Der hat mal so eine Polo-Parabel erzählt und entwickelt und erzählt. Und er sagt, im Grunde genommen ist es so, dass man sich bei allen Sportarten klar sein muss, dass die alle ihrer eigenen Logik folgen. Also wenn man beispielsweise Wasserball spielt, dann gibt es da bestimmte Regeln. Man muss schwimmen können, man muss einen Ball fangen können, man muss es auch mit einer Hand machen. Und das ist ziemlich anstrengend. Es gibt da 4 oder 6 Mitspielerinnen und Mitspieler und einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin und so weiter. Und er hat gesagt, das Gleiche ist auch, wenn man Polo spielt. Also man muss sozusagen sich auf einem Pferderücken halten können, man muss mit dem Schläger umgehen können und muss das Ganze sozusagen dann auch noch den Ball treffen aus dem vollen Galopp. Also das ist gar nicht so einfach. Und er sagt, wenn wir uns mal das Thema E-Learning anschauen in der Universität, dann ist das so ein bisschen, als würden wir sozusagen auf einem Pferderücken versuchen, Wasserball zu spielen. Also als würden wir sozusagen versuchen, diese beiden Kontexte miteinander zu vermischen, ohne sie wirklich zu verstehen. Wir machen also das, was wir sozusagen früher gemacht haben, im neuen Medienbereich genauso nochmal an der Stelle. Er sagt weiterhin, die Welt hat sich verändert. Sie alle kennen ähnliche Charts natürlich auch aus anderen Vorträgen oder Büchern sicher. Wir haben uns verändert von einer analogen in eine digitale Welt, von einer Welt, in der wir eher sozusagen stationary angebunden handeln, zu einer sehr, sehr mobilen Welt, auch im Bereich des Arbeitslebens ist das ja so, nicht nur im Bereich von Medien, von einer isolierten zu einer sehr, sehr vernetzten, von einer generischen zu einer sehr, sehr persönlichen, customized Welt im Grunde genommen, von einer eher rezeptionsorientierten zu einer kreativen, mitteilenden, sozusagen entwickelnden Welt und von einer geschlossenen zu einer offenen Welt. Und er sagt wiederum, das kann man sich jetzt sozusagen auch anschauen für Bildungsinstitutionen. Bildungsinstitutionen sind oftmals immer noch verwurzelt in der eher linken Hälfte, während die Realität der Studierenden oftmals sich abspielt in der anderen Hälfte. Und diesen Widerspruch aufzulösen, das ist eigentlich die große Kunst. Das ist auch die Arbeit natürlich von Ihnen im Grunde genommen, die Sie hier versammelt sind und damit eine gewisse Nähe zu diesem ganzen Thema auch demonstrieren. Und es ist sicher auch interessant, wenn wir vielleicht am Schluss noch mal ein, zwei Geschichten von Ihrer Seite mitteilen könnten, was für Erfahrungen Sie haben in diesem Prozess, der oft als Kampf, manchmal aber auch als gut funktionierend beschrieben werden kann. Wenn wir zu dem Thema Open mal weiter schauen, was gibt es da eigentlich? Ist das eigentlich wirklich so, dass es mittlerweile Bildungsmaterialien gibt, die von guter Qualität im Internet sind? Da möchte ich Ihnen drei Beispiele zeigen. Die Khan Academy hat vor nicht allzu langer Zeit angefangen, ganz konsequent ein Programm, ein Portal aufzubauen, in dem sie gute Kurse, gute Online-Kurse, sind oft Video-Lectures oder Kursmaterialien von Universitätskursen, ins Internet stellen und dort können diese Kurse ganz, ganz frei einfach abgerufen werden. Die Materialien ganz, ganz frei einfach abgerufen werden. Eine neuere Entwicklung von einem Konsortium von unter anderem Daphne Koller von der Stanford University gegründet, ist ein Konsortium, das heißt Coursera. Da sind mittlerweile, glaube ich, 11 oder 13 internationale, beziehungsweise Universitäten aus dem internationalen Kontext daran beteiligt. Und das Ziel von Coursera ist es, die besten Kurse der besten Universitäten frei verfügbar ins Netz zu stellen. So. Und zwar aber nicht auf eine Art und Weise, dass man die jetzt einfach runterladen kann, wie so ein Video oder sozusagen das Lernmaterial, sondern das sollen Kurse sein, an denen man sich beteiligen kann. Also Kurse sein, wo man draufklicken kann und sich einschreiben kann und mitmachen kann, mitlernen kann gewissermaßen. Coursera hat 4 Monate nach dem Eröffnen dieses Portals, wo man also wirklich eben also Kurse von Stanford findet, von Carnegie Mellon findet, von großen Bekannten, aber auch von weniger Bekannten, beispielsweise University of Edinburgh, eine Universität, die auch sehr viel auf sich hält, eine forschungsstarke Universität, also auch europäische Universitäten, die da sozusagen ihre Kurse versammeln. Und sie haben wenige Monate nach dem Eröffnen des Portals bereits solche sehr beeindruckenden Zahlen generieren können mit dieser Idee. Also 640.000 Studierende aus 190 Ländern, 1,5 Millionen Enrollments haben diese 640 Studierenden, 1000, also quasi 2 pro Student. 6 Millionen Quizzes wurden da auf einmal gemacht. Ja, also das sind auch Dimensionen, wo man sich auch überlegen muss, was haben wir eigentlich als Universität von sowas? Also natürlich haben wir einen Marketing- und einen Öffentlichkeitswirksamkeitseffekt, aber die Leute von Coursera, die sagen im Grunde genommen, man kann auch Bildungsforschung nun ganz anders betreiben. Also es gibt hier eine Untersuchung, in der mal untersucht wurde, inwieweit stimmen eigentlich die Einschätzungen bei Selbstevaluationsprozessen einer Lernaufgabe von dem Lehrenden mit dem überein, was der Studierende dabei rausfindet. Und überraschenderweise, so zumindest in dieser Untersuchung, die Coursera hier an dieser Stelle zur Illustration immer heranzieht, zeigt sich, dass das hochgradig, nicht hochgradig, also das ist nicht immer, aber dass es doch eine hochgradige Übereinstimmung zu geben scheint. Also dort, wo die Lehrenden 50 Punkte vergeben, haben die Studierenden auch 50 Punkte vergeben. Und das Gleiche gilt auch für Peer Grading. Also sozusagen, wenn ich die Lernaufgaben oder die Essays, die ein Kollege oder eine Studienkollegin geschrieben hat, bewerten soll, also dieses Thema Peer Grading. Auch dort sozusagen kann man in manchen Untersuchungen, das ist keine allgemeingültige Wahrheit, aber sozusagen in manchen Untersuchungen feststellen, für kleine Fälle wurde das hier an dieser Studie eben festgestellt, nicht für 100.000, sondern für kleine Fälle, feststellen, dass tatsächlich es eine hohe Übereinstimmung gibt. Und Coursera sagt nun, wenn wir jetzt 100.000 Enrollments haben und wir können mal so ein Peer-Grading sozusagen über 100.000 Studierende machen, dann kann man hier ganz, ganz wunderbar feststellen, auch mit großen Gruppen, mit großen Stichproben, ob dieses Ergebnis sich eigentlich halten kann. Weil stellen Sie sich mal vor, das würde funktionieren, wir kommen gleich noch darauf, was das heißt, aber dann könnte man das ganze Thema Assessment sozusagen, also Bewertung, Examination, Test sozusagen, unterstützen lassen durch die Studierenden selber an der Stelle. Und ich erzähle Ihnen gleich noch ein paar Geschichten, wo das tatsächlich in Realität umgesetzt wird. Anderes Thema, Coursera sagt, dadurch, dass wir so viele enrollte Studierende in so einem Stanford 101 Computer Information Kurs haben, 100.000 Studierende hatten sie da, über 100.000 Studierende, ist es so, dass egal wo auf der Welt ein Studierender ein Request postet in ein Forum, das 3 bis 5 Minuten später eine Antwort kommt und dass dadurch die Interaktivität sehr, sehr hoch ist. Und Sie sagen eben, nun, das ist hier dieses berühmte Two-Sigma-Problem von Benjamin Bloom, der eben sagt sozusagen, dass in Situationen, in der man belehrt wird, also in der sozusagen jetzt das stattfindet, was Sie gerade machen, ich rede, Sie hören zu, also Vorlesung im Grunde genommen, der Achievement-Score signifikant niedriger ist, als in Situationen, wo man am Ende des Tages in 1:1 Coaching-Situationen ist. Das stellen diese Kurven hier im Grunde genommen dar. Also Individual Tutoring, dazwischen ist noch Mastery Learning, also die Lernform sozusagen, in der Sie in einem Seminar erst immer dann den nächsten Lernschritt machen können, wenn Sie den alten Lernschritt erfolgreich beendet haben. Das ist Mastery Learning. Und Coursera sagt nun, also wenn wir jetzt also dieses internationale Kurs-Setup haben mit 100.000 Studierenden und es gibt diese hohe Interaktivität, dann kommen wir eigentlich in die Richtung, was man da, obwohl wir immer nur 1, 2 oder 3 Professoren haben, die da tatsächlich lehren, Lernmaterialien geben, Aufgaben einspeisen, kommen wir eigentlich in die Richtung, wo wir aufgrund dieser hohen Interaktivität sozusagen in einen individuellen Coaching-Bereich hineinkommen und das mit, und das stellt sozusagen hier die rechte Block, und das mit, und das haben Sie bisher sozusagen ausgerechnet, mit 98% unserer Studierenden, die diese Erfahrung machen an der Stelle. Natürlich kann man hier auch wieder Einwände haben und die können wir später auch nochmal diskutieren. Es ist aber ein interessanter Gedanke, ich wollte Ihnen den mal so mitteilen. Ein anderes Konsortium vom MIT, von Harvard und von Berkeley, mittlerweile auch von der Texas State University, die haben das ähnlich gemacht, die haben auch Kurse sozusagen ins Internet gestellt, genau wie Coursera. Und die haben dann aber ganz klar noch den nächsten Schritt auch gemacht. Die haben gesagt, also bisher haben wir als Universitäten immer so gehandelt, dass wir gesagt haben, wir bieten die Kurse an, die Studierenden können die bei uns machen, an der Hochschule in Präsenz oder online mit Gebühren, die sie zahlen müssen. Dann führen wir auch das Assessment durch, also das Examen sozusagen, den Test, die Klausur. Und dann geben wir bei bestandenem Examen eben auch das Zertifikat an die Studierenden oder die Credit Points und am Ende dann eines Studiums das Zertifikat. Und in diesem Versuch jetzt mit EdX haben sie gesagt, wir wollen das mal ganz neu denken, diese Serie von Schritten. Wir würden gerne mal versuchen auszuprobieren, wie ist das, wenn man das so entbündelt, wie sie sagen, also entkoppelt voneinander im Grunde genommen. Und jetzt ist es eben so, dass diese im EdX befindlichen oder teilnehmenden Universitäten, die bieten jetzt also die Kurse an. Und dann hat EdX, dieses Konsortium, mit Pearson, das ist der weltgrößte Verlag jetzt durch etliche Zukäufe, einen Vertrag gemacht. Und Pearson hat auf der ganzen Welt 600 Testzentren, das ist eben so deren Geschäft sozusagen, das hatten sie schon lange vor EdX, überall auf der Welt, in Brasilien, Hongkong und Düsseldorf sozusagen, also überall auf der Welt. Und die Idee ist nun, dass Studierende, die sich frei in so einem freien Freiteilnahmekurs enrolled haben, also eingeschrieben sind, in Harvard beispielsweise, dass sie in diesem Kurs eben lernen und am Ende, wenn sie alles gelernt haben, wenn sie der Meinung sind, ich kann jetzt alles, was in diesem Kurs hier eben jetzt auch besprochen und sozusagen durchgenommen wurde, kann man dann zu einem dieser Lernzentren gehen, wo auch immer man ist auf der Welt, kann einen Kurs machen, der ist hochgradig standardisiert und die stecken richtig, richtig Geld da rein, um diese Tests zu entwickeln. Und dann, wenn man sozusagen den Test an der Stelle besteht, bekommt man ein Zertifikat, beziehungsweise kann es sich anrechnen lassen als Teil eines Zertifikates der Harvard-Universität. Das sind also ganz, ganz andere Denkmodelle, die jetzt durch diese offene Bildungsdebatte sozusagen an der Stelle sich entwickeln. Wir haben in unserer Foundation einen Research Cluster dazu aufgesetzt und ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, Ihnen Ergebnisse da mitzuteilen. Wir haben drei Projekte durchgeführt in den letzten 5 Jahren dazu und diese drei Projekte beschäftigen sich mit unterschiedlichen Stellen in diesem Prozess. Ein Projekt heißt OER-Test, das läuft auch noch. Das ist ein extrem spannendes Projekt, denn da überlegen sich 5 Universitäten in Europa, wie können wir eigentlich lernen, was jetzt also über solche offenen Bildungsressourcen passiert, einfach jetzt die wir gerade gesehen haben beispielsweise, wie können wir als Universität, Goethe-Universität Frankfurt beispielsweise, lernen, was jetzt ein Studierender mitbringt, in so einem Studium relevant zertifizieren. Also jemand, der kommt und sagt, ich muss hier BWL studieren, ich möchte BWL studieren, ich habe hier 24 Module zu absolvieren und 5 dieser Module, da bin ich der Meinung, die kann ich schon, die habe ich nämlich in Harvard in so einem freien, offenen Kurs gelernt. Wie können wir es jetzt also schaffen, sozusagen zukünftig dieses Wissen, was ein Studierender mitbringt, tatsächlich auch in so einem Studium mit zu berücksichtigen? Und wir haben dabei so 6 verschiedene Alternativen entwickelt. Ist dann auch die letzte Slide, okay. 6 verschiedene. Und wir haben uns überlegt, also ich stelle Ihnen vielleicht mal 3 davon vor. Also eins, das nennen wir OER Traditional, also Open Educational Resource Traditional Modell. Das ist das Modell, in dem ein Studierender an der Universität 1 eingeschrieben ist. Und er studiert an dieser Universität 1 eben auch ein Modul, was als Open Educational Resource verfügbar ist, beispielsweise von Professor Müller, der sagt, ich habe meine Vorlesung immer donnerstags nachmittags, aber ich habe die auch noch mal als Konserve auf dem Netz und mir ist es egal, wo meine Studierenden hinkommen. Und dieser Studierende studiert das also jetzt im Netz, die Konserve, der macht den Test bei Herrn Müller und kriegt dann den Credit sozusagen auch für sein Studium angeschrieben. Das zweite ist das Erasmus-Modell, so nennen wir das, das ist einfach eine Bezeichnung, die wir so vergeben haben. Das funktioniert so, dass wir sagen, ein Studierender an der Uni 1, also hier beispielsweise in Frankfurt, der studiert jetzt an einer anderen Hochschule, mit der aber die Uni Frankfurt ein Agreement hat gewissermaßen, zum BWL, ein Austauschprogramm BWL hat. An dieser anderen Hochschule studiert er jetzt also einen offenen bildungsressourcenbasierten Kurs, ne, von einem anderen Professor, macht bei diesem anderen Professor einen Test und dann kommt er wieder zurück und die Hochschule und die Universität Frankfurt sagt, das erkennen wir an, denn die kennen wir ja, da haben wir sozusagen ja schon länger mitgearbeitet. Und dann gibt es noch einen dritten Fall und das ist ein Fall, der in Deutschland auch gerade relativ viel diskutiert wird, zumindest in Baden-Württemberg weiß ich das, aber ich denke hier in Hessen auch, hier in Niedersachsen auch, hier in Hessen auch. Also das ist, den nennen wir OER, Recognition of Prior Learning Fall und das ist irgendjemand, der vielleicht gar nicht mal studiert, also zum Beispiel ein Berufstätiger, der studiert jetzt mit einem OER-Modul von Harvard oder von irgendeiner anderen Hochschule, mit der auch jetzt die Hochschule hier, die Universität Frankfurt, überhaupt gar keinen Vertrag hat oder die nicht kennt. Und der kommt dann also und sagt, ich kann das jetzt schon, ich kann jetzt Marketing, das Marketing-Modul habe ich genommen in Harvard, die Inhalte sind überwiegend gleich, vielleicht sogar noch ein bisschen umfassender, keine Ahnung. Und er sagt dann, und ich würde gerne, dass ihr mir das anerkennt. So. Und dazu sozusagen einen Mechanismus zu finden, ist im Grunde genommen die Herausforderung. Das ist im Moment an deutschen Hochschulen noch relativ schwierig. Es gibt da zwar Anrechnungsmodelle, ganz klar, ne? Also alles, was außerhalb akademischer Institutionen erworben wurde, kann zu 50% angerechnet werden. Beispielsweise ist so eine gesetzliche Vorgabe. Aber wir sollten noch ein bisschen weitergehen, ein bisschen darüber hinausgehen im Grunde genommen. Denn natürlich wäre es ja wunderbar, wenn Studierende die Möglichkeit hätten, ihren eigenen Lernpfad sozusagen durch ihr Leben zu legen und dann jeweils die Zertifizierung eben mit einzubringen an den jeweiligen Hochschulen. Die Rolle von Hochschulen verändert sich dadurch sehr. Und ein Diskussionsinput an dieser Stelle wäre natürlich sicher die Frage, werden Hochschulen, werden Universitäten in Zukunft dann zu Zertifizierungsinstitutionen, verkommen sie zu Zertifizierungsinstitutionen? Was ist denn eigentlich mit dem Stempel, ja, den wir unseren Studierenden in unserer Schule oder in unserer Hochschule oder Uni aufdrücken wollen, der Hochschulphilosophie, die dahinter steckt? Ja, wir als Uni Frankfurt, die wir die autonomen, selbsthandelnden Individuen, die Zukunft gestalten, hervorbringen. Das sozusagen geht doch völlig verloren. Also ich sozusagen habe jetzt mal beide Parteien ein bisschen versucht anzudiskutieren, denn das ist natürlich die Frage in einer Situation, in der das Monopol der Wissensvermittlung im akademischen Bereich von Hochschulen weggeht, dadurch, dass einfach irgendwelche Hochschulen für alle Menschen Wissen frei verfügbar machen, müssen wir diskutieren, was ist unsere Rolle in Zukunft. Herzlichen Dank.